Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2
Um 9:06 Uhr, Joachim Salau ist am Mikrofon in dieser Woche und begleitet Sie durch den Vormittag. Zunächst Kontext. Kuschelpädagogik. Mit diesem Wort wird heute gern der Umgang mit schwierigen Jugendlichen kritisiert. Vor 40 Jahren war es gerade umgekehrt. Damals wurden in der öffentlichen Debatte die harten Methoden in Erziehungsheimen angeprangert. Schärfste Kritikerin war damals eine Gruppierung, die aus der 68er-Jugend hervorgegangen war, die sogenannte Heimkampagne. Ihre Aktionen jähren sich diesen Herbst zum 40. Mal. Der Historiker Remo Grollimund hat diese Protestbewegung zusammen mit anderen Studierenden in einem Projekt am Historischen Seminar der Universität Basel untersucht. Hören Sie dazu heute Kontext.
Beispiel Freiheit, das ist weniger wegen dem Aussehen als wegen der persönlichen Freiheit. Mehr Urlaub und mehr Besuch, weil wir einfach den Kontakt zu dieser Außenwelt brauchen, weil wir sonst zu fest isoliert sind.
Dann fordern wir noch bessere Berufsmöglichkeiten. Dann können wir können nur 4 Berufe lernen. Es sind Schlosser, Schreiner, Landwirt und Gärtner.
Diese Forderungen wurden am 8. Oktober 1971, vor 40 Jahren, vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlt. Sie stammten von sogenannten Heimzöglingen. Heute würde man sie eher als Klienten bezeichnen. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich 17 junge Männer schon fast 2 Wochen auf der Flucht. Sie waren am 26. September 1971 aus der Arbeitserziehungsanstalt Uitikon-Waldeck getürmt. Dorthin waren sie zu einer mehrjährigen Nacherziehung eingewiesen worden, die einen wegen kriminellen Vergehen, die anderen, weil sie den Behörden aufgefallen und von ihnen als arbeitsscheu oder liederlich bezeichnet worden waren. Einer, der damals bei der spektakulären Fluchtaktion dabei war, ist Charlie T. Er möchte seinen richtigen Namen in dieser Sendung nicht nennen.
Es hat geheissen, macht euch bereit, nach der Nachtruhe raus. Da kommt er. Er hat eine ganz leise Versammlung gemacht, um 9 Uhr rum. Um 10:30 Uhr rum war Nachtruhe. Dann sind wir rausgeschlichen, oder? Immer 2 und 2 oder 3, aber schön, leise. Wir sind dann geflüchtet ins Auto und ab. Die Teamleiter haben erst am Morgen gemerkt, dass wir nur rum sind, oder?
Diesem kollektiven Ausbruch folgte ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei 2 Wochen lang durch die ganze Schweiz.
Und dann sind wir zuerst einmal zu Zürich gewesen, in einer grossen Wohnung. Und dann hat es halt geheißen, am anderen Tag am Abend kommt er ins Toggenburg, oder? Weil das ist zu heiss, Zürich, ja, das Zürich, die suchen euch. Zuerst einmal ist man dann so, glaube ich, in Lieferwagen gekommen, also verschlossen, ohne Scheiben, nicht, dass die Polizei merkt, dass da irgendetwas unterwegs ist, oder? Und dann sind wir am Abend eingestiegen, abgefahren, Richtung Ebnat-Kappel.
Die Massenflucht vom September 1971 war mehr als ein Lausbubenstreich, sie war vielmehr eine Protestaktion gegen die Zustände in der Heimerziehung. Zitat:
An die Bevölkerung im In- und Ausland. Glaubt ihr, wir wären ausgebrochen, um unsere kriminellen Neigungen auszutoben, wie man euch das weismachen will? Es stimmt, dass Vereinzelte unter uns schon mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Wir sind alles Leute zwischen 19 und 21 Jahren, welche der mittelalterlichen Heimkonzeptionen überdrüssig geworden sind. Wir fühlen uns verantwortlich für die, welche nach uns kommen. Darum kämpfen wir für eine bessere Situation in unseren Heimen. Unser Ziel ist, die heutigen Zuchtstätten der Aggression in Kollektive zu verwandeln. Es grüßt euch herzlich das Kollektiv 17.
Die Flucht dieses Kollektiv 17 erregte eine riesige Aufmerksamkeit. Sie wurde zum Höhepunkt der sogenannten Heimkampagne und zu einer Bewegung, die zwischen 1970 und 1972 die Erziehungsinstitutionen radikal in Frage stellte. Zielscheibe der Kritik waren die autoritär geführten Arbeitserziehungsanstalten. Auch Uitikon hatte den Ruf, äußerst repressive Methoden der Nacherziehung zu praktizieren. Eine linksgerichtete Zeitschrift aus der Jugendbewegung, die sich Focus, das zeitkritische Magazin nannte, reihte die Methoden auf. Zitat:
An den Haaren reißen, Haare kurz schneiden, grobes Ohrfeigen, Faustschläge, mit dem Knie in den Geschlechtsteil schlagen, Strafversetzungen in die Landwirtschaft, tagelanges Herumkriechen auf kaltnassem Ackerboden, Zufügen seelischer Qualen durch Drohung, massiven Druck und Isolation, Aufhetzen der Zöglinge untereinander, Briefzensur, Einsperren in den Dunkelzellen, Unterverköstigung, zeitweises Abstellen der Zellenheizung im Winter. Wer sind die Zöglinge von Uitikon? Wir sind die bösen Jungen der Nation, wir sind die meistgehandelten Sklaven. Und wehe dem, der sich nicht schindet, der sich getraut und einmal Pause macht. Der kriegt die Faust der vielen Wärter ins Gesicht. Wir sind die Lehrlinge von Uitikon, die billigsten der Nation. Für 2 Franken pro Tag arbeiten wir 9 Stunden.
Diese etwas hölzernen Reime stammen aus dem Uitikoner Zöglingslied. Verfasst wurde es von einem Fluchtteilnehmer, inspiriert von der Melodie des damaligen Hits Mammy Blue. Ende der 60er Jahre erschienen in der Presse vermehrt kritische Artikel über das Schicksal der jungen Menschen in den Erziehungsanstalten. Zu dieser Medienkampagne gesellte sich bald eine politisch motivierte Aktivistengruppe aus dem Umfeld der 1968er Bewegung, die eigentliche Heimkampagne. Offiziell als Verein gegründet wurde die Zürcher Heimkampagne im Frühjahr 1971. Ihr fester Kern bestand aus etwa 100 eher jüngeren Mitgliedern. Die Aktivisten konnten darüber hinaus auf ein ganzes Netzwerk von Sympathisanten zählen, Sozialarbeiter, reformorientierte Heimleiter, Eltern von Zöglingen, Intellektuelle. Bald entstanden auch in Basel, Bern, Biel, St. Gallen und Frauenfeld ähnliche Gruppierungen, die untereinander in regem Austausch standen. Dass die Heimkampagne stark von der 68er Jugendbewegung geprägt war, zeigte sich unter anderem an ihrer sozialrevolutionären Rhetorik. Die Aktivisten sahen in der Heimerziehung ein Beispiel für die Missstände in der kapitalistischen Gesellschaft. Die Winden, so nannte man die Erziehungsheime damals abschätzig, seien ein, Zitat,
Abschreckungsmittel für die Arbeiterjugend. Damit diese gezwungen wird, in ihren beschissenen Verhältnissen in der Familie, Schule und an ihrem Arbeitsort auszuharren, bis sie mit erreichter Volljährigkeit zur Genüge angepasst, das heißt manipulierbar geworden ist. Anpassung durch Unterdrückung.
In die Empörung über die Missstände in den Erziehungsheimen mischte sich ein politisches Programm. Zwar formulierte die Heimkampagne auch alltagspraktische Forderungen für die Verbesserung der Heimsituation. Im Grunde forderte sie aber die totale Abschaffung der Erziehungsheime. Kampf dem Erziehungsterror in kapitalistischen Anpassungslagern, so lautete die Losung. Überzeugt davon, dass die autoritären Verhältnisse in den Erziehungsheimen den betroffenen Jugendlichen mehr schadeten als nützten, suchte man nach Alternativen. Zitat:
Wir wollen, dass auf längere Sicht nicht nur alle rauskommen, sondern dass Heime und Anstalten komplett verschwinden. Wir wollen, dass sie durch autonome Jugendkollektive ersetzt werden, die wir selber und gemeinsam verwalten. Statt uns vom Apparat unserer Ausbeuter kaputt machen zu lassen, wollen wir zur Selbsthilfe greifen, unsere Probleme in die eigene Hand nehmen. Winden sind ein Graus, macht Kollektive draus.
Selbstverwaltung hieß das Zauberwort der 68er Bewegung. Wer aber Selbstverwaltung förderte, konnte seine Ziele konsequenterweise nur mit der Mitarbeit der Zöglinge erreichen. Diese lebten in ihren Anstalten jedoch teilweise sehr von der Außenwelt isoliert und mussten erst einmal überhaupt auf die Idee gebracht werden, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Deshalb begannen die Heimkampagne-Aktivisten, die Zöglinge mittels Heimbesuchen, Flugblattaktionen oder Demonstrationen vor den Toren der Heime zu agitieren, wie es im Jargon hieß. Die Heimkampagne wurde für viele Zöglinge zu einem wichtigen Kontakt zur Außenwelt. Die Aktivisten verstanden sich deshalb auch als helfender Außenposten, als Vertreter der Zöglinge in der Öffentlichkeit. Um ein möglichst breites Publikum anzusprechen, nutzte die Heimkampagne gezielt Fernsehen, Radio und Zeitungen. Auch die Flucht von Charlie T. und seinen Kameraden ist vor diesem Hintergrund zu betrachten. Es deutet einiges darauf hin, dass sie von Leuten der Heimkampagne inszeniert und geschickt gesteuert wurde, um eine möglichst große Medienpräsenz zu erreichen. Auch für die Heimleitung und die Behörden stand sofort fest, dass die wahren Drahtzieher hinter der Flucht aus der Heimkampagne stammten. Der damalige Zürcher Justizdirektor Arthur Bachmann in einem Fernsehinterview:
«Das ist eindeutig unter dem Einfluss von der sogenannten Heimkampagne geschehen. Die Beweise haben wir jetzt. Und die Zöglinge, die 17, die sind nach meinem Dafürhalten richtiggehend Verführte gewesen.»
Mehr als 20 Heimkampagne-Aktivisten wurden daraufhin für mehrere Tage in Untersuchungshaft genommen. Die Heimkampagne hat immer bestritten, die Zöglinge zur Flucht angestiftet zu haben. Charlie T.'s Aussagen deuten aber darauf hin, dass sie mehr mit der Sache zu tun hatte, als sie zugeben wollte.
Ja, die hatten natürlich Geld, wir hatten nichts. Oder? Die haben gesagt, ja, kommt, ihr könnt eine Reise machen, das Essen gibt es auch. Und wir müssen nichts arbeiten und frei leben. Und wir können mit dem Auto fort und ins Tessin. Und das ist natürlich für uns ein bisschen fort von den ganzen Problemen. Oder? Das war natürlich eine Freiheit. Oder? Man denkt so, jetzt den Rest nehmen wir hinter uns. Und jetzt gehen wir, oder?
Innerhalb der Anstalt Uitikon hatte sich allerdings schon in den Monaten vor der Flucht eine Gruppe gebildet, die sich die interne Heimkampagne nannte. Sie sah die Massenflucht auch als Möglichkeit, ihre Bande zu stärken.
Wir sind da im Kollektiv entwickelt, weil wir innerhalb der Anstalt die Möglichkeit nicht haben, miteinander frei zu reden, frei zu diskutieren.
Wir haben als aktionsfähiges Kollektiv wieder zurück auf Uitikon gegangen, wenn die bereits vom Daniel erwähnten Forderungen angenommen worden sind.
Damit das möglich ist, verlangen wir Straffreiheit und dass keiner für Strafe versetzt wird.
Nachdem sie die Flucht in eine Landkommune im Toggenburg, in ein abgelegenes Bergdorf im Tessin und dann in die Villa eines Theologieprofessors im Baselbiet geführt hatte, beschlossen die Zöglinge nach rund 2 Wochen zurückzukehren. Freiwillig. Schließlich hatten sie mit dem großen Medienecho und der öffentlichen Aufmerksamkeit eines ihrer Ziele erreicht. In einer Kiesgrube bei Birmensdorf, 1 Kilometer von der Arbeitserziehungsanstalt entfernt, wurden sie dann von der Polizei umstellt und verhaftet. Mit erhobener Faust fuhren sie begleitet von einem Dutzend Polizeibeamten nach Zürich, wo man sie in verschiedene Untersuchungsgefängnisse verteilte. Zurück in der Arbeitserziehungsanstalt folgten weitere Disziplinarstrafen.
Ist jeden Einzelnen gestraft worden für das, oder? Und die haben dann gesagt, wir sind einfach ab und das sind ja unstatthaft und so. Und dann haben wir auch, ich musste wochenlang in ein Käfig gehen, im Keller runter, ohne Licht, einfach nur Tageslicht, oder? Auf einem Holzbrett, oder? So ein Holzbett.
Auch aus einem aktionsfähigen Kollektiv 17 wurde nichts.
Die anderen sind dann versetzt worden, man ist alles auseinandergerissen worden. Bei mir hat es geheißen, ich komme in ein anderes Heim. Ich bin dann nachher auf dem Tessenberg gelandet. Für uns war das nur recht, dass sie mal von aussen kommen und uns rausreissen. Weil sonst hat sich ja niemand um uns gekümmert. Oder? Wir waren ja eine verschlossene Gesellschaft, versorgt. Oder? Und jetzt plötzlich kommt einer, interessiert sich für uns, oder? Und berichtet.
Obwohl die Zöglinge es schätzten, dass die Heimkampagne sich für sie einsetzte, blieb zwischen ihnen und den Aktivisten eine gewisse Distanz.
Die haben uns schon ernst genommen, aber sie haben natürlich nicht gesagt, für was sie das machen, für welches Ziel das sie haben. Oder? Die haben immer gesagt, ja, wir schauen jetzt auf Kämpfe, machen. Wir waren sowieso die Hilfsbedürftigen. Wir hatten keine Chance, oder entweder bleibst oder gehst. Und sie hatten natürlich andere Chancen. Das war eine grosse Gesellschaft von den Autonomen. Oder? Man hat das Gefühl, die bewegen etwas, die machen jetzt etwas. Oder? Ich hatte 14 Tage, schöne Tage, es war wie Ferien. Und das war schön. Der Rest, wo man gemerkt hat, ja, die haben uns wahrscheinlich politisch missbraucht, für ihre Seite, dann hatte ich das Gefühl, ja, das war nicht verfügbar.
Gleichzeitig glaubt Charlie T. aber auch, dass die Opfer, die er damals gebracht hat, anderen halfen.
Als wir zurückgekommen sind, haben wir sowieso die Strafe gehabt. Die geblieben sind, die haben ja keine Strafe gehabt, haben ein bisschen mehr Freiheit gehabt. Die haben ein bisschen profitiert. Oder? Wir waren die, die für die anderen quasi blühtet haben. Oder? So wie ein Kämpfer in einem Land, der politisch für etwas kämpft. Und der stirbt und die anderen profitieren. Oder? Es ist wie eine Bombe, die aufgeht und dann nachher, ist die Trümmer da und dann ist er vorbei.
Blieben von all den Aktionen wirklich nur noch Trümmer übrig? Hatte die Heimkampagne nicht auch positive Auswirkungen auf die Erziehungsinstitutionen? Hat die 68er Aktivistengruppe nicht grundsätzliche Veränderungen angestoßen? Auch wenn die Ideen des harten, revolutionären Kerns der Heimkampagne den meisten zu radikal waren, ihre Aktionen vermochten eine breite Öffentlichkeit für die Probleme zu sensibilisieren. Und die Kritik an den veralteten Konzepten der Heimerziehung traf wunde Punkte, die schon seit einiger Zeit unter Pädagogen und Sozialarbeitern für Diskussionen sorgten. Ein Thema, das reformorientierten Berufsleuten unter den Nägeln brannte, war zum Beispiel die mangelnde professionelle Ausbildung des Heimpersonals. Uli Merz, der als junger Zürcher Heimleiter bereits in den 1960er Jahren für Reformen offen war und Mitte der 1970er Jahre die Leitung der Arbeitsanstalt Uitikon übernahm, meint dazu:
Die sind von Leuten geleitet gsi, die aus dem Strafvollzug gekommen sind. Die also mit einem anderen Bild von der Arbeit mit Männern in die Arbeit hineingekommen sind, die meistens auch nicht von einer heilpädagogischen oder von einer Sozialarbeiterseite hergekommen sind, sondern von der Landwirtschaft. Also Arbeiten, eben Arbeitserziehungsanstalt. Und da hat man irgendwo nicht heilpädagogische Überlegungen gemacht, sondern gesagt, wenn du nicht willst, dann hast du keinen, dann sperr dich ein.
Reformen lagen damals in der Luft. Der letztes Jahr verstorbene Umberto Blumati, ein Ex-Mitglied der Heimkampagne und späterer Sozialarbeiter und Quartierentwickler, erinnerte sich in einem Interview aus dem Jahr 2007.
Da hat es einen Aufbruch gegeben, weil es hat eine andere Zielrichtung gebraucht. Nicht einfach nur eine Fürsorge und eine Versorgung von Jugendlichen, sondern ein Entwickeln von Jugendlichen zu Mitbürgern.
Als Reaktion auf Negativmeldungen in den Medien wurde bereits 1970, also noch vor der offiziellen Gründung der Heimkampagne, eine Konferenz organisiert, die Kritiker und Kritisierte zusammenbringen sollte. Diese sogenannte Rüschlikoner-Tagung im Gottlieb-Duttweiler-Institut erlebte einen beachtlichen Andrang von Besucherinnen und Besuchern. 600 Anmeldungen und 450 Teilnehmer bei einem Platzangebot von 250. Eine neue Generation von Praktikern kritisierte die Verhältnisse ebenfalls scharf. Allerdings machte sie sich eher daran, die Institutionen von innen zu reformieren, als sie ganz abzuschaffen. Reform statt Revolution. Damit wurde die Schweizer Heimlandschaft Schritt für Schritt verändert. Umberto Blumati:
Die ganze Fürsorge, Erziehungsbereich hat einen Nachholbedarf gehabt. Also hat einen Bedarf gehabt von neuen Formen von Erziehung. Also man muss schon sehen, der Wandel von den letzten 30 Jahren ist natürlich enorm. Wenn man heute eine Erziehungsanstalt Uitikon anschaut, präsentiert sie sich doch heute ganz anders als damals. Wir haben ein sehr differenziertes System in der Erziehungsarbeit. Wir haben die Heime, die so kollektiv Erziehungen gemacht haben, haben wir doch ziemlich individualisiert.
Das eigentliche Maximalziel der Heimkampagne, die Heime abzuschaffen und gesellschaftliche Randgruppen in selbstverwalteten Kommunen zu integrieren, wurde bekanntlich nicht erreicht. Auch die von der Heimkampagne selber gegründeten Kommunenprojekte scheiterten. Umberto Blumati.
Wir hatten zum Teil Jugendliche ja aufgenommen, wir haben sie aus der Heim, also aus dem Fürsorgebetrieb rausgenommen, sie autonomisiert im Sinne von, dass man Kommunen gebaut hat oder sie aufgenommen hat in Wohngemeinschaften, wo aber nicht ganz funktioniert hat, weil das ist ein grosser Schritt von Selbstständigkeit. Selber war man ja in einer Aufbruchstimmung gewesen damals, also auch Jugendliche, die aufgenommen haben dort nach neuen Werten gesucht. Und das ist sicher nicht das, was ein Jugendlicher, der selber Stabilität braucht, dass er in diesem Prozess so ohne weiteres kann reüssieren, sondern er muss sehr nicht klarere Ziele vorgesetzt bekommen oder können selber entwickeln. Und so ist ihm eigentlich etwas von außen her aufoktroyiert worden. Das war ein Teil von einer Befreiungsbewegung, die er nicht selber initiiert hat, sondern wo er dann auch zum Teil, muss man heute rückblickend sagen, auch instrumentalisiert war.
Und der reformorientierte Pädagoge Ueli Merz?
Ich glaube, das Hauptproblem war, dass man hohe Erwartungen hatte in die Gleichaltrigen oder fast Gleichaltrigen, dass sie bei einem Kampf gegen den Kapitalist und gegen den Bürgerlichen und so weiter als Gleichgewichtige mitmachen. Das hat nicht funktioniert, oder? Von ihrem ganzen Lebenshintergrund her sind sie nicht in der Lage, eigenständig und eigenverantwortlich mitmachen in einer Gruppe, wo Eigenverantwortlichkeit und Gemeinschaftssinn und so weiter eine grosse Rolle spielt, oder? Und die grosse Enttäuschung war, dass die nach wie vor verludert sind und nach wie vor erziehungsschwierig und in nach wie vor einfach nicht zuverlässige Kämpfer für die Sache, die sie wollen. Als Werkzeuge für einen Klassenkampf, oder? Da habe ich immer wieder auch gespürt, wie die Heimkampagne langsam das Interesse verliert.
Nach einer Phase der Desillusion, aber auch nachdem sich im Heimwesen erste Reformschritte abzeichneten, löste sich die Heimkampagne 1972 auf. Alles in allem, der Einfluss dieser 1968er Gruppierung auf die Veränderungen in Schweizer Erziehungsheimen muss relativiert werden. In einer Zeit des allgemeinen gesellschaftlichen Wandels stellte die Heimkampagne lediglich eine Extremposition in einer breiteren Reformdebatte dar. Was heute als von der 1968er Ideologie geprägte Kuscheljustiz bezeichnet wird, stammt nicht von den eigentlichen 1968ern, sondern von gemäßigten Reformern aus den Institutionen selbst. Die Veränderungen, die dabei angestoßen wurden, zielten jedoch nicht auf einen lockeren Umgang mit schwierigen Jugendlichen. Während die Arbeitsanstalt Uitikon vor 40 Jahren noch komplett offen war, verfügt das heutige Maßnahmenvollzugszentrum über einen geschlossenen Flügel. Die Klienten müssen sich nach wie vor an strenge Regeln halten. Der Vollzug wird heute aber differenzierter angegangen. Statt einer autoritären und einseitigen Nacherziehung zur Arbeit wird die Resozialisierung der Klienten mit einer Vielzahl flankierender Maßnahmen professionell vorangetrieben. Die Heimkampagne hat die Veränderungen im Heimwesen zwar nicht direkt ausgelöst. Dennoch dürften ihre Aktionen, wie etwa die medienwirksame kollektive Flucht vor genau 40 Jahren, als wichtiger Katalysator für den Reformprozess gewirkt haben. Noch einmal Umberto Blumati.
Er hat unangenehme Informationen auf eine populäre Art können transportieren und können die Leute damit in Bann setzen. Also die Leute haben Interesse gezeigt. Ich glaube, die Heimkampagne hat hier, und das ist sicher auch ein Verdienst der Heimkampagne, ihren Anliegen, also eine Art Durchbruch verholfen, dass sie es öffentlich macht. Ohne Öffentlichkeit ist ein Wandel in der Gesellschaft nicht möglich.
Musik. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.